Also ich werde etwas Salz in die Wunden hineinstreuen. Ich bleibe sozusagen im Kapitel 1 des Propheten. Es geht darum, etwas zu verstören, Fragen zu stellen, die wehtun, die unbequem sind. Die Kirchengemeinden in Nordamerika haben ein wachsendes Problem. 70% der Jugendlichen verlassen ihre Gemeinden im Alter zwischen 18 und 22 Jahren. Sie kommen aus christlichen Familien, besuchen immer seltener den Gottesdienst oder Jugendkreis und irgendwann sind sie gar nicht mehr dabei. Und amerikanische Soziologen haben sich die Mühe gemacht, mal zu untersuchen, ja, woran liegt das denn? Warum kommen diese jungen Leute nicht mehr? Sie haben einen Kongress organisiert und kluge Fragen gestellt. Ist das Gemeindeleben für die jungen Leute einfach zu langweilig? Die Musik zu leise, die Texte zu lang? Wirken die hohen moralischen Ansprüche der Christen abschreckend auf die jungen Leute? Sind es attraktive Freizeitangebote und Freunde, die die Jugendlichen vereinnahmen? Fehlen vielleicht in der Gemeinde die Vorbilder? Da ist etwas dran an all diesen Punkten. Aber die maßgeblichen Gründe dafür, dass die jungen Leute nicht mehr kommen, liegen woanders. Es sind Zweifel, die den kindlichen Glauben der Jugendlichen auffressen. Sie sind nicht mehr überzeugt davon, dass es wahr und richtig ist, Jesus Christus zum Mittelpunkt ihres Lebens zu machen. Sie können es nicht mehr glauben. Viele trauen sich über lange Zeit nicht, ihre Zweifel auszusprechen. Und andere tun das, aber sie bekommen keine hilfreichen Antworten. Und dann meldet sich so eine leise innere Stimme, vielleicht bilde ich mir das ja alles nur ein. Warum soll ich das Gleiche glauben, was meine Eltern glauben? Ist die Sache mit Jesus wirklich so wichtig, dass sie mein ganzes Leben bestimmen soll? Der Zweifel kann Misstrauen in unserer Gottesbeziehung kultivieren und er kann uns damit schaden. Jemand hat mal darauf hingewiesen, dass es eine Gemeinsamkeit gibt zwischen Rost und Zweifel. So wie der Rost am Metall nagt und ihn das Metall irgendwann auffrisst, kann der Zweifel den Glauben eines Menschen zersetzen. Jakobus beschreibt in seinem Brief so einen Mann. Er sagt dort, denn wer zweifelt, gleicht den Wogen des Meeres, die vom Wind gepeitscht und dahin und dorthin geschlagen werden. Ein solcher Mensch bilde sich ja nicht ein, er werde vom Herrn etwas empfangen. Er ist ein Mann mit einer gespaltenen Seele, unstet und haltlos auf all seinen Wegen. Der griechische Grundtext gebraucht hier einen interessanten Begriff, den wir mit zwei Seelen habend übersetzen können. Der Zweifler hat zwei Seelen in seiner Brust und die Seelen sind miteinander verstritten und das kann einen Menschen regelrecht zerreißen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das Buch Das glücklichste Volk von Daniel Everett kennt. Vor einigen Jahren zählte es zu den meistgelesenen Büchern in Deutschland, war also auf der Spiegel-Bestsellerliste ganz weit oben. Everett wurde 1951 in Kalifornien geboren. Er ist heute Professor für Linguistik. Er war einst Bibelschulabsolvent und ist dann als Missionar zu den Indianern in das brasilianische Amazonasgebiet gezogen. Er zog also mit seiner Familie aus, um ein Volk mit einer Schriftsprache zu versorgen und ihnen das Wort Gottes zu bringen, das Evangelium. Aber die Eingeborenen wollten seinen Jesus nicht. Und er stellte sich irgendwann Fragen, ist das Evangelium, das ich diesen Indianern verkündigen will, vielleicht nur ein Märchen? Er schreibt in dem Buch, ich fing an, den Akt des Glaubens an etwas, was man nicht sehen kann, ernsthaft in Frage zu stellen. Und deshalb musste ich mir irgendwann Ende der 80er Jahre selbst eingestehen, dass ich an keinen Glaubenssatz und nichts Übernatürliches mehr glaubte. Im stillen Kämmerlein war ich Atheist. Also herzliche Gratulation, das ist eine wunderschöne Aufgabe, dann, wenn man selbst nicht glaubt, auf der Kanzel zu stehen und das Evangelium zu verkündigen oder als Missionar irgendwo unterwegs zu sein. Das ist sehr spannungsvoll. Wir werden uns, ich mache das ganz selten, wir werden uns jetzt einen kurzen Videoclip anschauen, wo Daniel Everett erzählt, wie sein Glaube zerbrochen ist.
Unsere nächste Geschichte handelt von einem Mann, der missionieren wollte und selbst missioniert wurde. Daniel Everett suchte das Abenteuer und christlichen Missionseifer zu verbinden und ging zu den Bidaha im brasilianischen Amazonasgebiet. Da er den Gottesbeweis nicht erbringen konnte, weigerten sich die Eingeborenen, an diesen Jesus zu glauben. Dies stürzte ihn in eine Glaubenskrise. Doch er war so fasziniert von der Lebensform abseits der modernen Zivilisation, dass er begann, ihre Sprache zu erforschen. An seinen Forschungsergebnissen entzündeten sich weltweite Debatten der Linguisten, weil Everett nachwies, dass die Bidaha nicht zählen. Er beschreibt seine Zeit in dem Buch Das glücklichste Volk, 7 Jahre bei den Bidaha-Indianern am Amazonas. Brigitte Kleine stellt es Ihnen vor.
Diese Reise hat er über 60 Mal gemacht. Denn Everett fährt auf dem Maizi, einem Nebenfluss des Amazonas, zu einem kleinen Indianerstamm, den Bidaha. Vor 30 Jahren kam er das erste Mal hierher, als Missionar, wollte ihnen seinen Glauben bringen. Aber alles sollte anders kommen.
Ich wollte etwas anderes mit meinem Leben anfangen. Ich wollte den Menschen dort helfen. Der Amazonas klang nach Abenteuer. Aber ehrlich gesagt, ich hatte keine Ahnung, was da auf mich zukommt.
Der junge Missionar hatte nicht damit gerechnet, auf derart glückliche, entspannte und zufriedene Menschen zu treffen. Und woran das lag, hat er erst langsam in den 7 Jahren, die er bei ihnen lebte, erfahren. Ein intellektuelles und persönliches Abenteuer, von dem Everett jetzt erzählt. In seinem Lebensbericht über das glücklichste Volk, wie er es nennt.
Mein Problem war, warum sollte ich sie von Gott überzeugen? Damit sie ein besseres Leben hätten? Das war eine echte Herausforderung.
Die er nur mit ihr, seiner damaligen Ehefrau, annehmen konnte. Karen, eine Missionarstochter, hatte er mit 17 kennengelernt. Sie holte ihn von den Drogen weg. Er entdeckte Gott und will das weitergeben. Mit 3 Kindern ziehen sie an den Amazonas, um die als widerspenstig geltenden Bidaha zu missionieren, die sich seit 200 Jahren weigern, auch nur ein Wort Portugiesisch zu sprechen. Bidaha ist eine extrem schwierige Sprache, die Everett lernen muss. Kein Außenstehender hatte das je geschafft. Eine Sprache, die von einer ganz anderen Art zu denken zeugt. Zahlen zum Beispiel kennen Bidaha nicht. Sie zählen nur einen oder viele Haken, stellt Everett erstaunt fest.
Als ich veröffentlichte, dass Bidaha nicht zählen, beschimpfte man mich als Rassisten. Man warf mir vor, ich halte sie für dumm. Aber sie sind überhaupt nicht dumm, sondern sie benötigen einfach keine Zahlen in ihrem Leben. Wenn ich in Berlin bin, brauche ich dort ja auch keinen Pfeil und Bogen.
Ob sie 8 oder 10 Fische erledigen, ist dem Bidaha egal. Entscheidend ist, dass sie genug haben. Sie sind selbstbewusst. Sie leben ohne Zahl und Zeit. Denn Everett entdeckt bei seinem Sprachstudium, die Bidaha kennen keine Form für Vergangenheit, keine für die Zukunft, leben im Augenblick. Für unseren Seinsbegriff ist das unvorstellbar. Keine Erinnerung ans Gestern, kein Blick zurück im Zorn.
Sie wissen schon, was Vergangenheit ist, aber sie reden eben nicht darüber. Vergangenes, Geschichte hat keine Bedeutung mehr, ist unwichtig für ihr Selbstbild. Das Einzige, was zählt, wie Bidahas aussehen, wie Bidahas sprechen, im Heute leben.
Leben im Hier und Jetzt. Im Gegensatz zu uns machen sich die Bidaha auch keine Sorgen um die Zukunft. Zufriedenheit statt Ehrgeiz. Das spiegelt ihre Grammatik, so Everett, der immer mehr zum Sprachforscher wird. aber als Missionar an seine Grenzen stößt. Denn die Peter H. glauben nur an das, was sie sehen. Sie fragten mich, wie Jesus aussieht. Ich sagte, ich habe ihn nie gesehen. Hat ein Vater ihn gesehen? Nein. Hat irgendein Freund ihn gesehen? Nein, niemand hat ihn gesehen. Also, warum willst du dann, dass wir an ihn glauben? Sie wollten Jesus nicht. Ich fühlte mich wie ein Narr. Everett scheiterte am Gottesbeweis. Er beginnt zu zweifeln. An dieser Entkehrung zerbricht seine Familie, seine Ehe. Der Missionar kann nicht mehr glauben. Aber er findet eine neue Mission, die Sprachwissenschaft. Als prominenter Linguist, wie gerade bei einem Kongress in Berlin, wird er jetzt dazu gehört, wie Sprache und Kultur, wie Sprache und Glück zusammenhängen können. Diese Erkenntnis hat er denen zu verdanken, die sein Leben radikal verändert haben. Den Peter H.
Ja, soweit ein kurzer Einblick in das Leben, in die Entkehrung, wie man heute sagt, von Daniel Everett. Wir werden später noch mal kurz auf ihn zu sprechen kommen. Meine Aufgabe besteht jetzt darin, mal aufzuzeigen, wie ist es denn dazu gekommen, dass wir in einem so skeptischen Zeitalter oder in einer so skeptischen Kultur leben, wie das in Europa heutzutage ist. Es ist mit dem Zweifel nämlich gar nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint. Es gibt auch den guten Zweifel. Gute Zweifel schützen vor Irrtümern, so wie gesunde Angst vor Gefahren schützt. Die Wissenschaften etwa brauchen die Zweifler, die Hypothesen kritisch prüfen und versuchen sie durch Experimente zu widerlegen. Der methodische Zweifel, der dabei hilft, die Wahrheit herauszufinden, der ist eine Wohltat für unsere Gesellschaft. Wir finden diese Art des Zweifels übrigens schon in der Bibel. Er ist dort angesprochen, wo wir auf das unterscheidende Denken hingewiesen werden. Die Heilige Schrift beschreibt das Prüfen und Urteilen als eine Gabe und eine Aufgabe. Wir Menschen sind dazu berufen, zu forschen, zu begutachten und gerechte Urteile zu fällen. Wir sollen nicht jedem Geist glauben, sondern durch Prüfen herausfinden, was wahr und gut ist und welcher Geist von Gott kommt. Das heißt kritisches Nachdenken. Die Naturwissenschaftlerin Lydia Jäger hat in einem wunderbaren Buch, das ich sehr empfehlen kann, Wissenschaft ohne Gott, gezeigt, dass die modernen Wissenschaften maßgeblich durch gläubige Leute vorangetrieben wurden. Sie waren davon überzeugt, von Gott den Auftrag erhalten zu haben, mit ihrem Verstand die Schöpfung zu erforschen. Der Zweifel im Sinne des kritischen Prüfens spielt dabei eine herausragende Rolle und wirkte unvorstellbar innovativ auf die Kultur Europas. Die Neuzeit war getragen von dem zuversichtlichen Glauben, dass der Mensch fähig ist, Wahrheit zu erfassen, Wissen zu erwerben und darauf aufbauend freie Gesellschaften zu organisieren. Also der Zweifel in diesem Sinn kann uns Menschen ein Freund sein, der dabei hilft, die Welt zu entschlüsseln. Dieser Zweifel schützt, er deckt Irrtümer auf, eröffnet neue Sichtweisen und hilft beim Entdecken begehbarer Wege. Aber es gibt eben noch diesen anderen Zweifel, der, wie Jakobus das beschrieben hat, die Persönlichkeit tief im Innern spaltet. Der katholische Philosoph René Descartes gilt als ein Vater des modernen Denkens. Und mit Hilfe des radikalen methodischen Zweifels suchte er nach dem, was nicht mehr bezweifelt werden kann. Und er war überrascht darüber, dass man alles anzweifeln kann. Wo macht eigentlich der Zweifel Halt? Wird die Sonne morgen wieder aufgehen? Bis jetzt ist sie immer aufgegangen. Aber woher nehme ich die Gewissheit, dass auch morgen die Sonne wieder aufgeht? Und das Einzige, was Descartes nicht bezweifeln konnte, war sein Selbstbewusstsein. Da er es war, der über den Zweifel nachdachte, musste er, so hat er behauptet, notwendig existieren. Und so begründete Descartes die Gewissheit seiner Existenz mit dem Selbstbewusstsein. Und das hat der Geschichte Europas eine ganz wichtige Wende gegeben. Die Menschen in Europa haben bis dahin die Werte des Lebens, den Sinn ihres Lebens von Gott abgeleitet. Und Descartes bringt jetzt eine Letztbegründung, die kommt aus ihm selbst, aus dem Ich des Menschen. Die Moderne, so hat das mal Jürgen Habermas beschrieben, lebt ja hier am Starnberger See. Er zitiert hier einen französischen Philosophen Michel Foucault. Er hat gesagt, die Moderne ist dazu verurteilt, ihr Selbstbewusstsein, ihre Normen aus sich selbst heraus zu schöpfen. Es war ein gewaltiger Umbruch. Ihr müsst euch mal vorstellen, das Juden- und Christentum lehrte uns Menschen, dass wir Geschöpfe Gottes sind. Gott stand am Anfang des Denkens und des Handelns. Menschen sind gegenüber diesem Gott verantwortlich. Dachte der Europäer im Mittelalter oder auch in der Reformationszeit an sich, dann dachte er zugleich an Gott, der ihm das Leben geschenkt hat. Und dieser Gott hat sich uns Menschen mitgeteilt. Er hat uns viele Gaben gegeben. Er hat uns gesagt, wie das Leben gelingen kann. Die große Frage der damaligen Zeit war also nicht, gibt es einen Gott? Sondern die große Frage war damals, wie bekomme ich Versöhnung mit diesem Gott? Wie bekomme ich Gnade von diesem Gott? Wie kann dieser heilige Gott, der Schöpfer des Universums, mich, sündigen Menschen, annehmen? Und durch die neuzeitliche Weichenstellung kippte das Verhältnis. Das einzelne Individuum war auf einmal die Sonne, um die sich die ganze Welt drehte. Wir gehen von unserem Selbstbewusstsein aus, wir tasten uns weiter vor. Der Mensch tritt nicht mehr als Empfangender auf, sondern als Schöpfer. Aus dem Gott, der am Anfang steht und der in unser Leben hineinspricht, uns also sagt, wie wir zu leben haben, ist eine Randfigur geworden. Gott schweigt. Nicht nur das, wir schreiben Gott vor, wie er zu sein hat. Gott sitzt auf der Anklagebank. Es geht nicht mehr um die Rechtfertigung des Sünders vor einem heiligen Gott, Mittelalter, Reformationszeit, sondern es geht um die Rechtfertigung Gottes vor dem menschlichen Ankläger. Und wie ein Sauerteig breitete sich dieser Zweifel über alle Bereiche des Denkens und der Gesellschaft aus. Und die Versuche, die Erkenntnis gegen diesen Zweifel abzusichern, sind gescheitert. Und so ist es nur folgerichtig, dass irgendwann eben die große Frage im Raum stand, ja, gibt es diesen Gott überhaupt? Und wenn es ihn gibt, ist er wirklich gut? Ist er dann gerecht? Und keiner hat wohl diesen Umbruch besser beschrieben als der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche. Er beschrieb Religion als Versuch, den leidvollen Aspekten des Lebens einen höheren Sinn zu geben. Glaube galt für ihn als eine Vertröstung. Das Christentum verdreht die Wahrheit in Lüge. Es korrumpiert das Denken. Es verstellt uns den Blick auf die natürliche Welt. Und deshalb lässt er in seinem wohl berühmtesten Werk, Also sprach Zarathustra, am helllichten Tag einen verrückten Mann durch die Stadt laufen mit einer Laterne, der dort verkündigt, Gott ist tot, Gott bleibt tot und wir haben ihn getötet. Nach Nietzsche gehört die Zukunft dem Übermenschen, eine Art Gottesersatz, der sich selbst seine Werte setzt und die auch mit Macht durchdrückt. Ohne Vorgaben von oben entscheidet der Mensch, was gut und richtig ist, und es entscheidet der, der die Macht hat. Gott wurde also verdrängt, aber er ist nicht verschwunden. Wir werden ihn einfach nicht los. Es gibt einen großen Soziologen mit dem Namen Peter Berger, die Sozialwissenschaftler und Lehrer und so weiter werden ihn an der Hochschule kennengelernt haben. Er hat einmal die Säkularisationsthese aufgestellt, dass also die Religion von ganz alleine verschwindet. Und er hat sie dann irgendwann wieder rufen müssen, weil er feststellt, ja, wir werden diesen Gott einfach nicht los. Er bleibt da, zumindest als Gerücht. Im Osten wird die Gottesfrage durch Gewalt und Zwang wieder ins Spiel gebracht oder im Spiel erhalten. Im Westen ist Gott ein Randthema geworden, aber er ist noch da. Meist wird er zynisch diskutiert. Über Gott kann man sich lustig machen, über Gott kann man streiten. Richard Dawkins, einer der Köpfe des neuen Atheismus, eröffnet seine Vortragsreisen gerne mit einem Zitat aus seinem bekanntesten Buch, Der Gotteswahn. Der Gott des Alten Testaments ist, das kann man mit Fug und Recht behaupten, die unangenehmste Gestalt in der gesamten Literatur. Er ist eifersüchtig und auch noch stolz darauf. Ein kleinlicher, ungerechter, nachtragender Überwachungsfanatiker. Ein rachsüchtiger, blutrünstiger, ethnischer Säuberer. Ein frauenfeindlicher, homophober, rassistischer, kinder- und völkermordender, ekliger, größenwahnsinniger, sadomasochistischer, launischer, boshafter Tyrann. Dawkins und seine Kollegen vertreten ein Modell der Wissenschaft, das man auch Positivismus nennt. Alles, was der Erfahrung nicht zugänglich ist, der menschlichen Erfahrung nicht zugänglich ist, das ist nicht da. Das hat etwas mit der neuzeitlichen Wende zu tun. Alles, was jenseits dieser positiv nachweisbaren Welt ist, ist fraglich oder existiert überhaupt nicht. Von diesem Denken ist beispielsweise die Wunderkritik inspiriert. Und in dieser Kultur wachsen wir auf und in dieser Kultur wachsen auch unsere Kinder auf. Der holländische Rechtsgelehrte Herman Dooyeweerd hat einmal gezeigt, dass die Rebellion gegen Gott gewaltige Auswirkungen hat für die gesamte Lebenskultur und den Wissenschaftsbetrieb. Wir vertauschen den Schöpfer mit Aspekten der Schöpfung. Das ist eine Form des Götzendienstes, die so eine Kultur prägt. Und dieser Geist dieser Kultur steht auch vor der Tür unseren Herzens. Er will in alle Winkel unseres Denkens und Lebens eindringen. Und so brauchen wir uns nicht darüber wundern, dass der Zweifel auch bei uns anklopft. Und wenn wir die Tür aufmachen und der Zweifel sich festsetzt, dann verlieren wir ganz schnell den Boden unter unseren Füßen. Glaubenszweifel gehen für einen Menschen, der es ernst meint, durch Mark und Bein. Ich selbst bin im Alter von 18 Jahren Christ geworden. Ich komme aus einem atheistischen Hintergrund. Es gab viele Themen, die ich durchdenken musste. Und für meine Freunde war das gar nicht so einfach zu verstehen, dass ich auf einmal ganz andere Werte, ganz andere Interessen habe in meinem Leben. Und einige haben sich ernsthafte Sorgen gemacht, irgendwas stimmt nicht mit dem Ron. Der ist auf einmal so fast schon fanatisch. Alles dreht sich um Gott. Er nimmt diesen Gott wichtiger als uns. Sie waren auch so ein bisschen eifersüchtig. Also irgendetwas stimmt hier nicht. Und dann gab es einen, der hat sich überlegt, ja, wie können wir dem Ron helfen? Und dann haben sie mir Bücher organisiert. Zum Beispiel Bücher von Sigmund Freud, dem Psychoanalytiker, oder von dem deutschen Theologen Rudolf Bultmann. Und sie haben mir so eine Art Therapie verpasst und wollten mir jetzt damit helfen. Und tatsächlich hat mich das ganz schön durcheinander gebracht. Ich war noch nicht so lange unterwegs als Christ. Und dann tauchten Fragen auf. Ich war Christ geworden, weil ich der Bibel geglaubt habe. Aber ist die Bibel überhaupt ein vertrauenswürdiges Buch? Was, wenn der Glaube an Gott nur eine Projektion ist von Menschen? Kann der Glaube an Gott vor dem Forum der kritischen Vernunft überhaupt bestehen? Wie gehen wir um mit solchen Fragen? Ich unterscheide zwischen drei Strategien. Erstens, man kann natürlich die Zweifel verbieten und moralisieren. Zweitens, man kann den Zweifel anbeten. Und drittens, wir können versuchen, die Zweifel konstruktiv zu beantworten. Schauen wir uns kurz an, was ich damit meine. Wir können die Zweifel verbieten. Das macht man zum Beispiel im Islam. Da ist jede Sünde entschuldbar, aber nicht der Zweifel. Es darf keine Zweifel geben. Der Mensch ist nicht ringender Ansprechpartner Allahs, sondern er hat sich ohne jedem Zweifel in allem zu unterwerfen. Auch im Christentum gibt es die Strategie, dass wir Zweifel moralisch versuchen zu beantworten. Ein berühmtes, ich würde sagen, tragisches Beispiel ist die Beziehung zwischen Friedrich Schleiermacher und seinem Vater. Friedrich Schleiermacher ist in einem pietistisch frommen Milieu aufgewachsen. Seine Familie gehörte zu den Herrenhuter Brüdergemeine. Und gegen Ende seiner Schulzeit erlebte er einen schmerzhaften Bruch in seinem Glauben. Und besondere Probleme hatte er mit dem stellvertretenden Sühneopfer von Jesus. Und in sehr bewegender Weise wird durch einen Briefaustausch dokumentiert, was da passiert ist. Friedrich schrieb an seinen Vater und er bekannte seinem Vater, dass er nicht mehr glauben kann, dass er nicht mehr glauben kann, dass der Tod von Jesus Christus eine stellvertretende Versöhnung war. Und er erklärte, dass er sehr lange darüber nachgedacht hat und dass das aber jetzt wirklich eine echte Entscheidung ist. Also er ist nicht mehr irgendwie im Zwischenraum, sondern für ihn ist die Sache erledigt. Und sein Vater hat geantwortet. Und was hat er gemacht, der Vater? Er hat, glaube ich, einen großen Fehler begangen. Um jetzt inhaltlich auf die Nöte seines Sohnes einzugehen und zu versuchen, die Fragen zu beantworten, die Friedrich gestellt hat, schrieb der Vater vor allen Dingen über sich selbst, was das anrichtet mit seinem Leben, was der Friedrich jetzt für ein Elend über ihn bringt durch seine Abkehr von dem protestantischen Glauben. Und er ruft zum Gehorsam auf. Ihr Lieben, wie hilfreich wäre es gewesen, wenn sich der Vater mal mit dem Sohn zusammengesetzt hätte, um mal darüber nachzudenken, ja, wo liegen eigentlich die Ursachen des Zweifels? Vielleicht können wir ja helfen, vielleicht gibt es ja Antworten auf die Fragen, die er sich gestellt hat. Eine andere Art, mit dem Zweifel umzugehen, ist die Anbetung des Zweifels. Das machen wir heute in unserer Kultur der Postmoderne. Der Zweifel wird verehrt. Es gibt fast nichts Größeres als zu zweifeln. Der Soziologe Sigmund Baumann, ein jüdischer Pole, der vor kurzem verstorben ist, hat einmal gesagt, die Postmoderne ist ein Geisteszustand, der sich vor allem durch seine alles verspottende, alles aushöhlende, alles zersetzende Destruktivität auszeichnet. Alles ist kritisiert worden, so dass nur noch eine Makro-Ungewissheit übrig bleibt. Wir zweifeln heute gern und Menschen zweifeln gern. Der Zweifel schützt vor Verantwortung. Man muss sich nicht festlegen, wenn man im Zwischenraum bleibt. Gibt es auch eine konstruktive Art, um mit dem Zweifel umzugehen? Was machen wir denn mit unseren Zweifeln? Man kann Zweifel natürlich wegbeten oder auch wegsingen. Und ich muss sagen, dass manchmal das auch funktioniert. Ich kenne Leute, die sind sozusagen spontan geheilt worden von ihren Zweifeln. Also da wurde gar nicht lange diskutiert. Die Zweifel waren einfach weg. Aber das ist die große Ausnahme. Denn wenn man die Zweifel einfach nur so wegschiebt, dann kommen sie schnell zurück. Und dann bohren sie und dann nagen sie. Können wir Jesus im Zweifel begegnen? Meine Behauptung ist, dass die Zweifel beantwortet werden müssen. Und was ich damit meine, das wollen wir uns jetzt noch anschauen. Wim Rittkerk hat ein Buch über den Zweifel geschrieben. Und er unterscheidet dort zwischen Verstandes-, Willens- und Gefühlszweifeln. Ich sehe da hinten den Peter Burkhardt, der hat das Buch finanziert. Nochmal vielen Dank dafür. Also falls du wieder mal Geld übrig hast, gibt noch ein paar andere Bücher, die wir übersetzen müssen. Aber vielen, vielen Dank dafür. Der Verstandeszweifel tritt auf dem Feld sozusagen der intellektuellen Auseinandersetzung auf. Dort geht es um Wissen, dort geht es um Argumente, um Begründungen. Und manchmal blockieren uns bestimmte Gedanken und dann sind wir nicht frei zu glauben. Der Willenszweifel, der ist ganz anders aufgebaut. Da geht es darum, dass Menschen nicht glauben wollen. Jesus sagt in Johannes 7, Vers 17, wenn jemand dessen Willen tun will, wird er inne werden, ob die Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selbst ausrede. Er verbindet den Glauben mit dem Wollen. Der Willenszweifler will nicht. Er klammert sich fest an Vorurteilen, weil er nicht an Gott glauben möchte. Und schließlich gibt es noch den Gefühlszweifel. Manchmal haben eben Christen sich für die Nachfolge Jesu entschieden. Sie wurden hineingerufen in die Nachfolge und trotzdem fehlt ihnen die Gewissheit und Freude. Sie haben eher das Gefühl, Gott sei ganz weit weg. Sie können oft gar keine Gründe nennen für ihren Zweifel. Es ist wie ein dunkler Schatten, der sie manchmal von hinten anspringt und überfällt. Erinnert euch an den Daniel Everett, den Missionar, der seinen Glauben verloren hat. Seine Entkehrung, wenn man sein Buch gelesen hat, und ich habe es gelesen, die ist nicht intellektuell gewesen. Das lässt sich ganz schnell durchschauen. Seine Argumente sind eher schwach, aber seine emotionalen Beweggründe sind sehr stark. Seine Bekehrung basierte vor allem auf Gefühlen und auf zwischenmenschliche Zuneigung. Er hat, bevor er in die Mission gegangen ist, viele sehr grundsätzliche Fragen nicht geklärt. Und da gab es ganz viele Ungereimtheiten in seinem Denken, sodass man sich fragt, warum hat er es so lange ausgehalten auf dem Missionsfeld? Wir können natürlich fragen, müssen wir uns ganz kurz anschauen, warum gibt es überhaupt Zweifel in unserem Leben? Warum zweifeln wir auch als Christen? Zunächst einmal müssen wir eben zur Kenntnis nehmen, es hat etwas mit der Kultur zu tun, in der wir leben. Alle Kanäle speisen uns mit kritischen Fragen. Psalm 1 ist davon die Rede, dass wir nicht im Rat der Gottlosen sitzen sollen. Es gibt so etwas wie eine Verständigungsgemeinschaft der Gottlosen, der Spötter, und wir können uns dem gar nicht mehr so einfach entziehen. Und es wäre merkwürdig, wenn das keine Eindrücke auf uns hinterlassen würde. Darüber hinaus erinnert uns der Zweifel an die anhaltende Macht der Sünde in unserem Leben. Auch als Christen spüren wir die Gebrochenheit der Schöpfung, die auf endgültige Erlösung wartet. Und Zweifel sind außerdem ein Zeichen für unsere Begrenztheit. Wir Menschen, wir sind eben nicht Gott. Wir verstehen nicht alles. Menschsein heißt auch, nicht alles zu begreifen. Das sagt nicht, dass wir nicht neugierig und wissbegierig sein sollen, ganz im Gegenteil. Aber da, wo wir ein Ja zu unserer Begrenztheit finden, kommen die quälenden Stimmen des Zweifels oft zur Ruhe. Der so jung verstorbene Mathematiker Pascal hat einmal gesagt, der letzte Schritt des Verstandes liegt in der Erkenntnis, dass es eine unendliche Zahl von Dingen gibt, die über seinem Horizont liegen. Der Verstand, der nicht so weit reicht, dass er das erkennt, der ist einfach zu schwach. Wenn du also Verstandeszweifel hast, dann suche nach Antworten. Gott verbietet dir den Zweifel nicht. Es ist gut, wenn du dir die Frage stellst, kann ich den Glauben meiner Eltern übernehmen? Wenn du das prüfst, geh der Sache nach. Gott sucht Menschen, die Fragen stellen. Die Bibel enthält unvorstellbar viele Geschichten von Zweiflern, die Gott ans Ziel bringt. Menschen dürfen mit Gott ringen. Im Judasbrief gibt es eine interessante Stelle, die nicht so ganz einfach zu übersetzen ist. Vers 22 könnte man lesen, widerlegt die Zweifler, aber die meisten Übersetzungen, zum Beispiel Luther oder die Züricher Übersetzung, übersetzt meines Erachtens treffender, erbarmt euch derer, die zweifeln. Gott erwartet eine barmherzige Haltung. Er ist selbst barmherzig mit den Zweiflern. Wir finden Zweifler im Alten Testament, Mose, Abraham und viele andere Geschichten, Elia. Wir finden Zweifler im Neuen Testament, die Jünger Jesu. Petrus zweifelte ängstlich, als Jesus verhaftet wurde. Die Jünger zweifelten, als sie den Auferstandenen sahen. Und die wohl eindrücklichste Geschichte ist die des Jüngers mit dem Namen Thomas. Johannes berichtet darüber im 20. Kapitel des Evangeliums, seines Evangeliums. Jesus ist den Jüngern erschienen. Thomas war einer von den Zwölfen, aber er war nicht dabei. Und deshalb erzählten ihm seine Freunde später, wir haben den Herrn gesehen. Aber Thomas zweifelte. Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und nicht meine Finger in das Mal der Nägel und meine Hand in seine Seite legen kann, dann werde ich nicht glauben. Und 8 Tage später ist Jesus dem Thomas nochmal erschienen. Und er sprach ihn mit seinem Namen an Und er sagte, lege deine Finger hierher und schau meine Hände an und streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortet mit diesem wunderbaren Glaubensbekenntnis, mein Herr und mein Gott. Gott kommt Zweiflern entgegen. Gott nimmt unsere Fragen ernst. Gott gibt Antworten. Ich komme langsam zum Schluss. Was können wir tun, wenn Zweifel Spott mit uns treiben? Was hilft dabei, zu entzweifeln? Erstens einmal die Ruhe bewahren. Zweifel sind weder Heilsbringer noch Dämonen. Sie gehören zum Leben dazu. Wir haben das eben beim Propheten Habakuk gehört. Da ist ein gewisses Grundwissen über die Treue Gottes da, sodass wir Zweifel zunächst erstmal aushalten. Wir werden bei der Spannung, die mit einem Zweifel in unser Leben kommt, nicht sofort verzweifeln. Aber wir können die Zweifel ernst nehmen. Wir dürfen sogar diesen Zweifeln Raum geben. Wir müssen sie nicht unterdrücken. Natürlich brauchen wir sie auch nicht anbeten und kultivieren, so wie das heute im Zeitalter der Makro-Ungewissheit gemacht wird. Wir feiern nicht den Zweifel. Wir beten ihn nicht an. Aber darum geht es mir nicht. Im Gegenteil, wenn die Skepsis alles ist, was wir haben, wenn die Zweifel uns im Innern spalten, wenn die Kritik immer schwerer fällt, weil schon alles kritisiert ist, dann ist die Zeit gekommen, den Zweifel in Zweifel zu ziehen. Gott ist auch im Zweifel gegenwärtig. Ihr kennt die Geschichte der zweifelnden Jünger in Seenot, Matthäus 14. Die Jünger waren auf dem Boot, weit entfernt auf dem See, als der Wind kam und die Wellen tobten, wurde es ungemütlich. Und als Jesus sich ihnen auf dem Wasser näherte, bekamen sie richtig Angst. Sie dachten sogar, es sei ein Gespenst. Und wisst ihr noch, was Jesus als erstes den Jüngern sagte? Er sprach ihnen ein Trostwort zu. Seid getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht. Manchmal ist es so, dass gerade dann und dort, wo Gott ganz weit fern scheint, er trotzdem nah ist. Und die vom Wim Rittkerk ins Spiel gebrachte Unterscheidung zwischen drei Arten des Zweifels kann uns helfen. Beim Verstandeszweifel suchen wir Antworten. Und wir brauchen als Christen keine Angst haben, dass wir irgendwie vom Teller runterfallen, sondern wir dürfen Fragen stellen, wir dürfen den Dingen nachgehen und wenn wir selbst keine Antworten finden, dann können wir Leute suchen, die uns dabei helfen, Antworten zu finden. Bei einem Gefühlszweifler kommen wir mit Argumenten selten weiter. Auch wenn alle akademischen Fragen beantwortet sind, dann sitzen diese beängstigenden Gefühle im Nacken. Sie kommen wie aus heiterem Himmel und Bücher allein helfen dann selten. Eventuell ist es dann ratsam, seelsorgerliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wenn wir uns mit unseren Verletzungen, mit unseren Ängsten öffnen, können wir oft Heilung erleben. Schwieriger ist der Willenszweifel. Was machen, wenn jemand nicht will oder wir nicht wollen? Dieses Verharren im Zwischenraum erscheint ja heute so wahnsinnig attraktiv. Die Menschen wollen sich nicht festlegen. Sie wollen keine Verantwortung übernehmen. Ich habe mal jemand sagen hören, ich weiß es, aber ich will es nicht wissen. Und dahinter steckt oft die Angst davor, dass man ja als Nachfolger Jesu einen neuen Herrn hat, der sagt, wo es lang geht. Und das möchten viele Leute nicht. Das lässt sich mit dem Konzept der Selbstverwirklichung, ich weiß, wo es lang geht, eben nicht in Einklang bringen. Mark Talbot gehört zu den Leuten, zu den interessantesten Leuten, die ich persönlich kennengelernt habe. Er ist ein brillanter christlicher Gelehrter. Ich habe mal sein sehr bewegendes Lebenszeugnis gehört. Er kam mit 12 Jahren zum Glauben. Aber er hat sein Christsein nicht besonders ernst genommen. Er hat eben im Zwischenraum zwischen zwei Welten gelebt. Und Christsein bedeutete für ihn vor allen Dingen Krampf. Es war unheimlich anstrengend für ihn, als Christ zu leben. Er gehörte zur sichtbaren Gemeinde, aber wichtig waren ihm andere Dinge. Und im Alter von 17 war er sehr übermütig. Er hatte einen schweren Unfall und hat sich das Rückgrat gebrochen und ist seitdem querschnittsgelähmt. Und was mich so fasziniert hat an diesem Lebenszeugnis, er sagte, das ist das Beste, was mir passiert ist. Seit dem Moment, als der Unfall passierte, habe ich ein tiefes Empfinden für Gottes Liebe, weil er begriffen hat, dass Gott ihn nicht aufgibt, dass Gott ihm nachgeht, dass Gott etwas vorhat mit seinem Leben, dass Gott einen Plan hat. Und so ist aus diesem Mann, der einen wirklich schweren Unfall hatte, ein großartiger christlicher Philosoph geworden, der in Nordamerika ein wirklich gewaltiger Segen ist, gerade auch für junge Menschen. Wo stehst du? Hast du, wie der Petrus auf dem Wasser, erkannt, dass du ohne Jesus untergehst? Nicht das Vertrauen auf dich selbst, nicht deine eigene Klugheit wird dich retten. Retten kann dich nur die starke Hand Gottes, die Weisheit Gottes, die Treue Gottes. Zu glauben, dass nur Jesus retten kann, fällt übrigens den Starken schwerer als den Schwachen. Der Starke glaubt, ja, ich kriege das schon irgendwie selber auf die Reihe. Und der Schwache weiß, ich schaffe das nicht. Und was sagt der Glaubende? Der Glaubende bekennt, ich schaffe das nicht, aber Jesus, du kannst mich retten. Gehörst du zu den Kurzgläubigen, die so hin und her gerissen sind, die sich nicht festlegen wollen, wenn es dir gut geht, dann läuft es auch ganz gut mit deinem Glauben. Und wenn es nicht so gut läuft, wenn du in schwierige Situationen hineingehst, dann sind die Zweifel wieder da. Du bist misstrauisch, weil du vielleicht entsprechende Erfahrungen gemacht hast. Ich habe mal eine junge Schriftstellerin kennengelernt, Lisa Krenzler. 2013 hat sie einen Roman geschrieben, der für den Leipziger Buchpreis nominiert wurde. Und sie verkörpert auf fast einzigartige Weise dieses Lebensgefühl des Misstrauens. In einem Interview hat sie einmal gesagt, ganz unverblümt, man darf keinem Menschen vertrauen. Und wir leben in einer Welt, in der Misstrauen uns vor Enttäuschungen schützen kann. Wird ja so viel versprochen und nicht gehalten. Aber ich kann dir sagen, wenn einer hält, was er verspricht, dann ist das Jesus. Und auf sein Wort ist Verlass. Er ist der Fels, auf dem du dein Leben bauen kannst. Er ist der Anker, der dir Halt gibt. Und dieser Jesus hat dem sinkenden Petrus zugerufen, komm. Und Petrus konnte über Wasser laufen. Und wenn dieser Jesus, der lebt, der ist ja auferstanden, wenn er dich ruft und sagt, komm, dann kannst du ihm vertrauen und folgen. Er meint es gut mit dir. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und bete noch.